In der letzten Episode vom Podcast haben wir ja genauer beleuchtet, wie denn Stress im Gehirn entstehen kann, also was so grundsätzlich die drei Wege sind, wie wir eigentlich Stress erleben. Und haben uns dabei auch die Frage gestellt, wie können denn alte Trigger uns heute noch im Stress halten? Also wie kann es sein, dass im Meeting plötzlich Situationen auftreten, wo wir wirklich einem starken Stress ausgesetzt sind? Mit den Erkenntnissen von der letzten Episode wollen wir heute arbeiten und heute vor allem den Fokus darauf lenken, wie wir diese Betrachtungsweise nutzen können und Stress eben auf diesen drei verschiedenen Wegen für uns reduzieren können. In der letzten Episode haben wir uns also damit beschäftigt, wie unser Gehirn aufgeteilt ist. Also wir haben diese Betrachtungsweise genutzt, dass unser Gehirn mal grundsätzlich in drei Bereiche aufgeteilt werden kann. Also den Neokortex, das limbische System und unseren Hirnstamm. Und auch wenn man heute sagen würde, also das Gehirn ist nicht evolutionär so entstanden, also dass wir ein Reptiliengehirn haben und dann kam das limbische System und dann der Neokortex. Trotzdem wird dieses Modell immer noch sehr gerne genutzt, weil es einfach eine sehr schöne Unterteilung ist. Und diese Unterteilung hilft uns auch in dieser Betrachtungsweise zu verstehen, welche verschiedenen Mechanismen gibt es, die in uns wirklich auch eine körperliche Stressreaktion auslösen können. Wenn du die letzte Podcast-Episode noch nicht angehört hast, dann hol es gerne noch nach oder schau da nochmal rein, wenn du mit dieser Episode durch bist. Da erläutere ich nochmal genau, wie diese einzelnen Möglichkeiten funktionieren, wie diese Dreiteilung im Gehirn gedacht ist. Und heute soll auf jeden Fall der Fokus hier liegen, zu schauen, wie können wir mit dieser Betrachtungsweise unterschiedliche Wege aufzeigen, um Stress im Alltag wirklich auch nachhaltig reduzieren zu können. Schauen wir uns also direkt ohne Umwege die erste Möglichkeit an. Also hier war ja in unserer Betrachtungsweise der Neokortex dafür verantwortlich, dass wir sehr viele Gedanken haben. Also sicherlich eines der Symptome, das die meisten Kunden berichten, ist, dass sie sehr viele Gedanken haben, dass sie oft unbewusst im Alltag Dinge auch bewerten und dass sie irgendwann feststellen, diese Gedanken kommen eigentlich gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Also sei es am Feierabend, sei es am Wochenende. Das Gehirn scheint einfach immer weiter zu laufen, sich immer weiter mit Dingen zu beschäftigen. Und genau das ist hier eben der erste Weg, wie Stress im Gehirn entstehen kann. Menschen, die das eben so erleben, beschreiben auch sehr oft, dass sie das Gefühl haben, sie haben eigentlich gar keine richtige Kontrolle mehr über ihr Gehirn. Also selbst wenn sie sich jetzt vornehmen, okay, ich entspanne mich jetzt, ich denke jetzt mal an nichts, ich lade jetzt meine Speicher wieder auf, dann haben sie das Gefühl, dass es in diesen Momenten für sie gar nicht machbar ist, sondern das Gehirn läuft automatisch weiter. Und das ist tatsächlich auch so. Unser Gehirn hat die Hauptaufgabe, Muster zu erkennen. Und wenn wir Dinge oft wiederholen, wenn wir irgendwas zur Regelmäßigkeit machen, dann sucht das Gehirn Möglichkeiten, sich strukturell so zu verändern, dass genau diese Aufgaben oder genau diese Denkweise in Zukunft einfacher wird. Das bedeutet, wenn du eine Phase hast mit anhaltendem Stress, ja, und du hast vielleicht auch wirklich eine Phase, wo du viel denken musst, wo du viel analysieren musst, wo wirklich auch dein Neokortex auf Hochtouren läuft, dann versucht dein Neokortex, sich über die Zeit anzupassen und macht es dir immer leichter, dauerhaft in Gedanken zu sein. Also es klingt zwar irgendwie logisch, dass natürlich mit dem, womit wir uns eine Weile beschäftigen, dass unser Gehirn darin auch gut wird und sich daraufhin optimiert, um am Ende einfach Energie zu sparen. Aber wenn wir an übermäßige Gedanken und Dauerstress denken, dann ist das leider eine Optimierung, die es uns am Ende schwer macht, aus diesem Kreis wieder auszusteigen. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist tatsächlich genau diese Mechanismen wieder zu nutzen. Also da sprechen wir ja immer von Neuroplastizität, weil das Gehirn natürlich die Möglichkeit hat, sich auch wieder in die andere Richtung zurückzuentwickeln. Und was wir dafür brauchen, sind natürlich Mechanismen, die dem Gehirn genau aufzeigen, okay, wir wollen jetzt wieder in die andere Richtung gehen, wir wollen jetzt wieder entspannter sein und müssen das Gehirn wirklich auch gezielt darauf trainieren. Da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, tatsächlich Technik zu nutzen. Also beim Neurofeedback kennt man das zum Beispiel, dass man die Gehirnströme ableitet, dass man also Elektroden auf dem Kopf hat. Und dadurch, dass man dann live in den Kopf reinschauen kann, wie viel Aktivität ist gerade in welchen Gehirnarealen, kann man das Gehirn eben belohnen, wenn es eine Aktivität zum Beispiel in einem Areal runterfährt, wo man sagt, okay, da ist jetzt zu viel Aktivität wirklich nicht förderlich. Ja, also damit kann man gezielt einzelne Areale rauf und runter trainieren, bedeutet aber, dass man tatsächlich dann auch mit Neurofeedback-Therapeuten arbeiten muss, außer man hat selber natürlich die technischen Möglichkeiten. Aber hier ist natürlich eine gewisse Hürde, wir brauchen auch die Technik, aber nichtsdestotrotz wird es eben in der Neurofeedback-Therapie auch so eingesetzt, weil man das eben sehr schön sehen kann, dass das Gehirn sich eben durch das Belohnen bestimmter Mechanismen eben auch dann wieder in eine andere Richtung entwickelt. Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass den meisten Menschen die Technik nicht zur Verfügung steht, wollen wir jetzt auch mal noch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, das Gehirn eben ohne solche technischen Hilfsmittel zu trainieren. Also grundsätzlich können einem da natürlich alle möglichen Mentaltrainingstechniken einfallen. Also das können zum Beispiel Dankbarkeitspraktiken sein, ja, wo wir eben auch in Studien sehen, dass sie blutdrucksenkend wirkend, cortisolsenkend sind, dass Menschen grundsätzlich einfach glücklicher und entspannter fühlen, wenn sie gewisse Routinen im Alltag etablieren, wo sie ganz gezielt das Gehirn darauf trainieren, dankbar zu sein, ja, Erfolge zu feiern, quasi auf die positive Seite zu schauen und das Gehirn davon wegbringen, jetzt Dinge zu zerdenken, kritisch zu sein, zu analysieren, sondern eher in eine wertschätzende Haltung zu gehen. Das ist also eine Möglichkeit, wo ich dem Gehirn ganz gezielt zeige, hey Gehirn, pass mal auf, wir wollen uns jetzt mit anderen Dingen beschäftigen, wir wollen wieder auf die positive Seite schauen. Und tatsächlich zeigen die Studien, dass das eben auch funktioniert. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, du kannst zum Beispiel einfach am Abend dir die Dinge aufschreiben, die am Tag gut waren. Du kannst es auch während dem Tag machen, dass du immer schon so in Hab-Acht-Stellung bist. Wann ist jetzt ein Aspekt, der mir auffällt, den ich jetzt aufschreiben könnte? Also wo ich merke, wow, da war ich erfolgreich, das hat mir gut gefallen, dafür kann ich jetzt dankbar sein. Das trainiert das Gehirn eben darauf, mehr auf die positive Seite zu schauen und eben auch aus dieser Negativitätsspirale wieder rauszukommen. An der Stelle habe ich nochmal eine ganz kleine Bitte an dich. Wenn ich mir so die Statistiken im Podcast anschaue, dann stelle ich fest, dass doch sehr, sehr viele Menschen diesen Podcast anschauen oder anhören, aber diesem Podcast eben noch gar nicht folgen. Du kannst mich hier extrem gut unterstützen und für dich auch völlig kostenlos, indem du den Kanal abonnierst, öfter mal ein Like dalässt, auch gerne mal einen Kommentar schreibst. Das ist eben eine Möglichkeit für dich, mich hier kostenlos zu unterstützen und es mir überhaupt zu ermöglichen, dir hier eben regelmäßig auch kostenlos diesen Podcast zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist auch, dass du dir anschaust, womit du dich im Alltag beschäftigst. Also wenn du jetzt beispielsweise sehr viele Nachrichten konsumierst, wenn du einen hohen Social-Media-Konsum hast, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass du damit dein Gehirn wieder auf eine Art und Weise anfütterst, eben auf das Negative zu schauen. Also gerade bei Nachrichten ist es eben so, dass wir ja überwiegend negative Nachrichten bekommen und wir damit auch dem Gehirn zeigen, schau mal, es gibt ganz viele schlechte Dinge in der Welt. Es gibt viel, worüber wir nachdenken müssen, Probleme, die wir lösen müssen. Und da darfst du wirklich mal ganz gezielt auch in deinem Alltag schauen, wo kannst du vielleicht auch mal Informationen unterbinden, wo kannst du mal in Phasen reinkommen, wo du wirklich gezielte Ruhepausen hast, wo du an nichts denken musst und dann auch wirklich mal gezielt versuchst abzuschalten und an nichts zu denken. Ja, hier fällt einem natürlich auch dann Meditation wieder als Trainingstechnik ein. Also in Meditation geht es eben genau darum, das Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise zu trainieren, um wieder genau diese Gegenseite aufzuzeigen. Also wenn du übermäßige Gedanken hast, dann möchtest du in einer Meditation zum Beispiel das Gehirn darauf trainieren, von diesen Gedanken abzulassen, auch von Bewertungen abzusehen Und wenn du das über eine regelmäßige Zeit machst, dann wirst du eben auch spüren, dass dein Gehirn sich an der Stelle wieder verändert und dass es dir helfen kann, deinen Stress abzubauen. Also gerade auch in den Podcast-Folgen 9 und 10 habe ich nochmal Meditation ein bisschen tiefer beleuchtet. Da zeige ich dir nochmal auf, was es auch für unterschiedliche Möglichkeiten gibt zum Meditieren und wie du vor allem auch für dich den richtigen Stil finden kannst, damit du dein Gehirn wirklich auch so trainierst, wie es jetzt dann deinen aktuellen Mechanismen im Gehirn am besten entspricht. Zur positiven Psychologie bzw. zu den Dankbarkeitspraktiken empfehle ich dir auch nochmal die Podcast-Folge 14. Da habe ich eben auch nochmal genauer aufgezeigt, welche Wirkungsweisen wir sehen können und wie du eben am besten auch solche Techniken für dich nutzen kannst. Schauen wir uns jetzt also nochmal den zweiten großen Weg an, wie Stress in uns entstehen kann. Ja, neuronal gesehen hatten wir da ja das limbische System uns angeschaut, wo vor allem auch alte Trigger und Konditionierungen drinstecken. Also da würde ich sagen, da gehen wir schon auch tiefer ins Betriebssystem, weil hier sind einfach alte Erinnerungen gespeichert. Also eine Verkettung zwischen Dingen, die du einfach mal erlebt hast in deinem Leben, die auch mit einem starken Gefühl verbunden waren. Ja, wann immer bei uns starke Emotionen mit im Spiel sind, sind wir eben so aufgebaut, so sind wir eben geschaffen, dass sich das auch stark in unserer Erinnerung festsetzt. Also sowohl positiv als auch negativ. Kannst du gerne mal für dich überlegen, was sind so Erlebnisse, an die du dich gut erinnern kannst? Und da ist es eben so, alles, was mit Gefühlen verbunden ist, ist für uns eben besser abrufbar. Eine Technik, die ich sehr, sehr gerne nutze, also ein Therapieverfahren, ist eben EMDR. Also da sehe ich wirklich, dass sich das mit Kunden sehr, sehr gut bewährt, wenn es darum geht, ja wirklich die Interpretationen und auch irgendwie die alten Erinnerungen zu verändern, um eine Neubewertung von vergangenen Situationen zu schaffen. Also da hatte ich ja auch in der letzten Episode Beispiele genannt, was ich eben auch oft sehe bei Menschen mit starkem Arbeitsstress, dass sie auch schon in der Schulzeit oder im Studium dauerhaft Stress bei sich erlebt haben. Also man würde in dem Fall eher, ich sage jetzt mal, von einem Entwicklungstrauma sprechen, ja gar nicht so sehr von einem Mono- oder Schocktrauma. Und Entwicklungstrauma würde einfach bedeuten, wir haben belastende Situationen über eine längere Zeit erlebt und nicht wie bei einem Schocktrauma, dass es so ein wirklich schlimmes Ereignis gab, das uns geprägt hat, sondern in der Schulzeit kann es einfach sein, dass wir durch die Mechanismen der Schule auch viel Stress dort erlebt haben, dass wirklich so diese Abhörsituationen, diese Tests, die Schularbeiten uns so unter Druck gesetzt haben, dass sich das bei uns einfach im System sehr stark eingebrannt hat. EMDR ist ja ein Therapieverfahren, was eben gerade auch in der Traumatherapie gerne eingesetzt wird. Also immer dann, wenn es darum geht, Erlebnisse, die einen starken Impact auf unser Leben hatten, gewissermaßen aufzulösen, ja, die Erinnerung, die Interpretation zu verändern, auch einfach die Schwere, die dahinter steht, damit wir Erlebnisse hinter uns lassen können und dass sie weniger Impact auf unser heutiges Leben haben. So, und wenn ich jetzt Menschen begleite, die heute einfach einen starken Stress bei der Arbeit erleben, dann schaue ich eben immer drauf, was gab es sonst für Erinnerungen, die belastend waren, um sie dann eben mit EMDR zu verändern. Also falls dir das Therapieverfahren noch nicht sagt, die Abkürzung steht einfach für Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, also ein etwas sperriger Begriff, der letzten Endes nichts anderes sagt, als dass wir eine bilaterale Stimulation nutzen. Also im Begriff steht jetzt die Augenbewegung drin, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und wir wollen eine Desensibilisierung erreichen und eine Nachverarbeitung. Und das ist eben genau das Ziel dahinter. Wenn wir wissen, welche vergangenen Erfahrungen haben sich bei uns so stark eingebrannt, dass sie heute noch Stressträger im Alltag darstellen, dann können wir da wirklich auch ganz gezielt reingehen und uns diese Erlebnisse rauspicken und dafür sorgen, dass sie uns heute in Situationen nicht mehr so stressen, dass diese alten Erinnerungen gefühlsmäßig einfach nicht mehr wachgerufen werden. Du spürst also im Endeffekt wieder einen besseren Handlungsspielraum. Du merkst, dass du entspannter sein kannst, dass du eben auch die Arbeit nicht so mit nach Hause nimmst und dass du dadurch in deiner Freizeit halt wieder deine Speicher viel besser aufladen kannst. Die Wirkmechanismen hinter EMDR, also dazu gibt es verschiedene Hypothesen. Man kann es gar nicht so genau sagen, dass man jetzt sagt, okay, genau so funktioniert es. Eine Hypothese oder einen parallelen Effekt, den man kennt, ist zum Beispiel, dass wir in unseren Schlafphasen ja REM-Phasen haben, wo wir also auch eine schnelle Augenbewegung haben und unser Unterbewusstsein damit beschäftigt ist, Vergangenes zu integrieren und auch Dinge zu verarbeiten. Also wir sehen, dass es schon quasi natürlich in unserer Biologie so einen Mechanismus gibt und diesen scheint man sich mit EMDR zunutze zu machen. Ja, also eben gerade, wenn wir dann auch diese Augenbewegung als bilaterale Stimulation nutzen, dann sieht man hier eben die Parallelen zur REM-Traumphase. Gleichzeitig wirkt diese bilaterale Stimulation parasympathisch. Das heißt, wenn wir ein vergangenes Erlebnis aufrufen und die Menschen dann auch spüren, oh ja, ich merke schon, da steckt noch eine Belastung drin. Also ich bin jetzt, wenn ich daran denke, nicht mehr so entspannt und ich spüre jetzt vielleicht so einen Stress, ja, vielleicht so eine 5 von 10, dann ist es eben so, dass wir meistens in diesem Prozess merken, okay, am Anfang nimmt vielleicht diese Belastung nochmal zu, weil wir einfach das Thema immer weiter wachrufen. Ja, wir machen also gewissermaßen eine Exposition und durch die parasympathische Stimulation beruhigt sich aber auch das System und es kommt zu einer Verarbeitung und gewissermaßen einer veränderten Abspeicherung dieses Erlebten. Also das heißt, die Menschen können an das Vergangene denken. Am Anfang hatten sie dann vielleicht eben eine 5 von 10, dann wurde es vielleicht nochmal eine 8 von 10, wo es dann intensiver wurde. Aber im Laufe des Prozesses wird einfach das Erregungslevel sinken. Ja, kann sein, dass wir dann bei einer 2 von 10 sind. Und die Menschen merken eben wirklich, ah, okay, jetzt kann ich an diese Zeiten in der Schule denken, aber ich merke, das macht nicht mehr so viel mit mir. Also da kann man dann schon sehen, dass diese Veränderung der Abspeicherung stattgefunden hat. Und auch in den nächsten Sitzungen frage ich das dann immer wieder ab. Ne? Wie hat sich die Erinnerung verändert? Wie stark belastet das Thema noch? Und da sehe ich eben, dass wirklich auch dann ja, dieser Belastungsscore einfach dann runtergeht und auch dauerhaft unten bleibt und genau sich das eben auch damit spiegelt, was die Menschen erleben, nämlich dass sich im Alltag ihr Stress einfach nicht mehr so bemerkbar macht. Schauen wir uns also noch den dritten Weg an. Also da war ja vor allem unser Gehirnstamm, also das, was man immer so als Reptiliengehirn bezeichnet hat, hier relevant. Also da geht es vor allem um biologische Stressoren, also wirklich biologische Prinzipien, wo einfach unser System darauf programmiert ist, Gefahren von uns abzuhalten. Und interessanterweise können wir aber diese Stressoren, also diese Gefahren auch nutzen, um unser System wieder in die Balance zu bringen. Also ein Beispiel, was ja viele kennen, was auch einfach ein Trend jetzt ist schon seit den letzten Jahren, ist ja die Wim Hof Methode. Also hier werden gezielt mal ein Kältereiz über das Eisbad oder ein Wärmereiz über Sauna oder eben Atemtechniken genutzt, um quasi uns mal aus dieser Komfortzone rauszubringen, in ein Extrem auch reinzupushen. Und das sind ja Extreme, die würden natürlich, wenn sie dauerhaft bestehen würden, tödlich sein. Also es ist klar, in diesem Eisbad kannst du nur ein paar Minuten drin sitzen. Irgendwann kommt der Punkt, wo dann auch wirklich eine echte Gefahr für den Körper besteht. Und interessanterweise ist es so, dass diese Reize, wenn wir sie eben richtig dosieren, die Möglichkeit haben, eine Anpassung in uns hervorzubringen und letzten Endes auch positive Effekte auf unsere Gesundheit mit sich bringen. Also man nennt dieses Prinzip auch Hormesis, dass man hier Stressoren richtig dosiert, um diese Anpassung auszulösen, damit das System daraus gesundheitliche Vorteile zieht. Ja, also der Körper ist dadurch gezwungen, sich wieder selbst zu regulieren und wieder in sein Gleichgewicht zu kommen, also die Homöostase. Und diese Anpassungen wirken gewissermaßen ausgleichend und stresslindernd. Also ist interessant, ne? Wenn wir Stress erleben und wir packen noch einen kurzzeitigen, quasi heftigeren biologischen Stressor drauf und das System regelt sich wieder aus, dann scheint es so zu sein, dass wir uns hinterher auch entspannter fühlen und dass wir auch besser wieder in eine Grundruhe reinkommen können. Ja, also wir kombinieren deshalb auch in unseren Retreats eben genau verschiedenste Techniken, die ich jetzt heute auch genannt habe. Also da ist eben Meditation dabei, da sind Atemtechniken dabei, Kältereize, Sauna. Das ist also wirklich eine Zeit, wo wir dann auch sehen bei den Leuten, dass es wirklich ein sehr starkes Reset gibt im gesamten System und die Leute eben wirklich auch in einem guten, entspannten und auch verbundenen Zustand aus den Retreats dann wieder rausgehen. Gleichzeitig hat natürlich auch so ein Eisbad die Komponente eines mentalen Trainings. Natürlich ist so ein Eisbad, selbst wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, irgendwo immer noch unangenehm. Also das ist wirklich eine krasse Kälte, es ist auch ein Schmerz, den wir spüren können. Aber wir haben die Möglichkeit, durch diese kontrollierte Umgebung und durch die entsprechende Vorbereitung unser Gehirn auch darauf zu trainieren, zu verstehen, okay, jetzt kommt was, das ist unangenehm, aber ich bleibe trotzdem in der Ruhe. Ich gebe mich dem hin, ich gehe in eine Akzeptanz, ich akzeptiere gerade diese unangenehme Situation und entspanne mich trotzdem dabei. Also auch das ist dann wieder eine Möglichkeit, mein Gehirn gezielt zu trainieren, quasi wieder mehr Kontrolle auch zu bekommen, dass nicht sofort bei einem Stressor das ganze System einfach überkocht, sondern dass ich auch einen ruhigen Kopf bewahren kann, dass ich einfach in turbulenten Situationen in mir zentriert bleibe. Und das lässt sich eben in so einer geschaffenen Umgebung wie mit einem Eisbad eben tatsächlich auch trainieren. Ja, ich meine, diese biologischen Möglichkeiten, also dieser dritte Weg über den Gehirnstamm zu gehen, ist auf jeden Fall für mich eine Herangehensweise, die ich nie komplett alleine machen würde. Also nicht nur alleine in Person, sondern eben auch als alleinige Maßnahme, sondern ich würde immer zuerst noch schauen, okay, welche Mechanismen sind auf dem Weg 1 über den Neokortex, also sind wirklich viele Gedanken da, die wir zur Ruhe bringen wollen, dann eben zu schauen, gibt es alte Erinnerungen und Trigger, die im Alltag ausgelöst werden und dann ergänzend bieten sich eben auch solche Maßnahmen an, wie dann eben Atemtechniken oder eben Kältereize, die sich dann sehr gut auch ergänzend einsetzen lassen. Aber wir laufen Gefahr, wenn wir eben nur auf diese Schiene schauen, über Stressoren zu gehen, dass wir tatsächlich auch wieder auf Symptomebene bleiben. Ja, selbst wenn wir das Nervensystem damit gut resetten können, dann wird wahrscheinlich der nächste Arbeitstag oder die nächste stressige Situation das System wieder in den alten Modus bringen, weil du nicht verändert hast, wie der Stressweg 1 und 2 dich eben aus der Bahn werfen. Wenn du jetzt also auf diese drei Stresswege bei dir schaust, dann reflektiere gerne mal für dich, was du an der Stelle schon ausprobiert hast, was du vielleicht auch bei dir im Alltag merkst, also sind es vielleicht eher die übermäßigen Gedanken oder sind es eher alte Trigger, alte Erinnerungen, auch so Situationen, die einfach plötzlich hochkommen. Und dann reflektiere da mal für dich, was ist bei dir im Alltag vorherrschend und welcher dieser Wege könnte für dich nochmal ein guter Hebel sein, wirklich auch an den Kern ranzugehen, deinen Stress da an der Wurzel zu packen und wirklich in eine ganz andere Grundruhe für dich auch reinzukommen.